Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich muss hier aufpassen, da ist was verkehrt rum. Die Predigt über das erste Gebot ist eine jener Predigten, die mich viel Zeit und Kraft gekostet haben in der Vorbereitung. Etwas mehr Aufwand habe ich betrieben. Mal ging es einen Schritt voran und dann wieder zwei Schritte zurück. Und dann wieder einen Schritt voran und zwei Schritte zurück. Das war ich gar nicht so gewohnt über Predigtvorbereitung. Es war umkämpft mit Anfechtung, aber nach einigen Kämpfen ist doch die Predigt fertig geworden. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass das erste Gebot das wichtigste Gebot ist, wenn es um solche Dinge geht, wie erfülltes Leben und Freiheit im Glauben. Diejenigen, die zum Beispiel im Konfirmandenunterricht gut aufgepasst haben, die wissen, wie das erste Gebot heißt. Kann das jemand zitieren? Hat jemand Mut, Freude und Lust, das erste Gebot zitieren? Ich habe darauf bestanden, dass man es nicht vorher zeigt. Wer kann es sagen? Richtig, sehr gut. Das ist in zwei Teile geteilt und damit schauen wir uns das jetzt mal an. Ich bin der Herr, dein Gott. Aber das Wichtigste haben Sie nicht zitiert, aber verstehen Sie sich nicht als Christ. Ich habe dich aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt. Ich habe dich in die Freiheit geführt. Und dann am Schluss, wie Sie es richtig sagten, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich habe dich aus der Sklaverei aus Ägypten geführt. Ich habe dich in die Freiheit geführt. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir das einmal wahrnehmen, dass Gott sich vorstellt als der Gott der Freiheit, der Gott, der in die Freiheit führt. Und der will, dass wir befreit leben. Der will, dass wir nicht gelebt werden von Götzen, sondern dass wir in Freiheit leben mit ihm. Man könnte es auch so sagen, ich bin der Gott der Freiheit und alle anderen Götter, das sind nur Sklaventreiber, die binden euch, die nehmen euch wieder gefangen. Deshalb meine Botschaft, lass dich nie wieder versklaven, wenn du Christ geworden bist, lass dich nie wieder aufs Neue gefangen nehmen. Zu dieser Predigt habe ich nur zwei Hauptpunkte. Und der erste Punkt lautet, wo ist die Sklaverei in unserer modernen Zeit am realsten zu fassen? Und der zweite Gedanke, wie werden wir überhaupt freie Menschen? Und dann kommen hinterher zu diesem zweiten Punkt noch fünf Unterpunkte. Aber jetzt das erste, wo ist die Sklaverei in unserer Gesellschaft am realsten zu fassen? Ich denke, in einer Zeit des elektrischen Lichts, Folie 4, der digitalen Welt, des Fernsehens, des Handys, des Internets, sind die Gefahren der neuen Abhängigkeit viel, viel größer als zum Beispiel vor 4000 Jahren. Ich denke, dort ist die Sklaverei am realsten zu fassen, in diesen neuen Medien vor allen Dingen. Oder wenn ich zum Beispiel die Sexualität als Sklaverei nenne, dann könnte man auch von einer Zwangsprostitution reden. Ich weiß, damit haben wir nichts zu tun. Aber dort ist in unserer Gesellschaft moderne Sklaverei am realsten zu fassen. Aber so weit müssen wir jetzt nicht gehen. Wir können uns auch denken, wie bereits auf dem Schulhof unsere 12- bis 14-jährigen Sklavenherren dienen, wenn sie nach Motto leben. Schöner, besser, cooler, attraktiver, schlanker, dünner, moderner, dass dann heute tausende junge Leute nach dem Diktat dieser Gesellschaft leben. Da wird dann im Fernsehen, bei privaten Sendern, alles über Freundschaft und Sexualität konsumiert. Und es werden dort Erwartungen geweckt, die so nie eintreffen. Sexualität wird inszeniert und zur Schau gestellt, ob das bei Big Brother ist oder bei anderen privaten Sendern. Wir alle stehen unter dem Einfluss in dieser Gesellschaft. Derjenige, der sich an der Bibel orientiert, weiß, dass die Sexualität Gottes gute Erfindung ist. Und sie ist mit Sicherheit nicht dazu bestimmt, dass Menschen in Sklaverei geraten und leiden, sondern Sexualität ist dazu bestimmt, dass Verheiratete sich leidenschaftlich freuen und dass Familie entsteht, dass Kinder gezeugt werden. Sexualität ist ein Geschenk Gottes an die Menschen, respektive an die Ehe. Und sie kann ein Götze sein. Das, was Gott als Gutes gegeben hat, kann ein Götze sein, der unser Denken, unsere Gefühle, ja unsere Fantasien bestimmt. Die Frage ist hier, wie kann ich ein Leben führen, das nicht mich kontrolliert, sondern das ich kontrolliere? Und da will ich jetzt zwei Beispiele geben, wie Menschen durch das Internet in Sklaverei, in Anführungszeichen, kommen können. Nehmen wir die Folie 5 mal. Zum Beispiel im Internet werden wir überschwemmt von kommerziellen Sexangeboten. 40% der Kaufsangebote sind von Pornografie bestimmt im ganzen Internet. Und das ist eben sehr einfach, in Sklaverei zu geraten. Warum eigentlich? Das Internet ist leicht verfügbar. Es ist kostengünstig und anonym. Und über Online kann man sich die Sachen ganz leicht heimlich reinziehen. Der Mensch ist nämlich einsam und allein. Und hier sinkt eine Hemmschwelle. Diese Heimlichkeit der neuen Medien senkt hier die Schwellen, die wirklich ganz gesund wären. John Stuart, ein amerikanischer Christ und Psychologe, spricht hier von einer Enthemmung. Wenn der Mensch, viele Menschen online gehen, dann hat er keine Hemmungen mehr. Es gibt eigentlich nichts, was mich bremst. Es wird das Bild angeklickt und dann noch weitergegangen und weitergesucht. Es gibt nichts, was mich abhält. Warum eigentlich nicht? Im Internet zählt, du kennst mich nicht, du kannst mich nicht sehen, ich bleibe anonym. In der Anonymität kann der Mensch vieles machen, was ihn dann hinterher wirklich versklavt. Und diese Unsichtbarkeit gibt Menschen Mut, Orte aufzusuchen und Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun würden. Man braucht sich auch, wenn man in ein Chatforum geht, nicht kümmern, wie man aussieht oder wie man auf andere wirkt. Und hier gilt durchaus eines, Männer surfen anders als Frauen. Internetsucht betrifft ja Männer gleich häufig wie Frauen. Wobei deutlich wird, dass Frauen internetabhängig werden über einschlägige Chatforen. Das heißt, sie beschäftigen sich mit romantischen, erotischen Themen über den Austausch. Und Männer eher mit Bildern, die sie stundenlang konsumieren. Und plötzlich übernimmt das Internet die Regie im Leben. Natürlich wissen wir auch von den Vorteilen von diesem Internet. Man kann dort günstig einkaufen, wir machen das manchmal auch. Es ist eine schnelle weltweite Kommunikation möglich. Aber die Gefahr ist darin, 40% der Angebote enthalten Pornografie. Das können wir nachlesen bei Dr. Samuel Pfeiffer. Die Politik warnt auch davor, die CSU-Politikerin Dorothea Bär spricht von einer Online-Sucht, die jeden treffen kann. Nicht die Spielsucht, die Chatsucht ist das Hauptphänomen, schreibt sie, sondern die Online-Sexsucht. Wenn Menschen mehr als 6 Stunden täglich konsumieren, spricht man dann von einer Abhängigkeit. Es geht letztlich um Menschen, die ohne das Online nicht mehr leben können, auch Menschen, die ohne den Rechner nicht mehr leben können. Sie brauchen das Gerät. Er hat die erste Stelle in ihrem Leben und er nimmt den Platz ein, der eigentlich Gott gehört. Soweit eine Politikerin. Und eines müssen wir zugeben, die Gemeinde Jesu ist von den Gefahren der neuen Medien völlig unvorbereitet getroffen worden. Vor über 20 Jahren ist die Gemeinde zum Beispiel von den psychischen Krankheiten ihrer Mitglieder unvorbereitet getroffen worden. Und dann stand man hilflos da bei den vielen Scheidungen in den Gemeinden, bei der Entstehung der kleinsten Familie. Und immer wieder wird die Gemeinde unvorbereitet getroffen. Und heute boomt die Online-Sexsucht und Christen sind da keine Ausnahme. Die Gemeinde hinkt mit Hilfestellungen immer hinterher. Und die Ältesten und die Pastoren stehen oft ratlos da, weil Menschen sich gefangen nehmen lassen. In Deutschland haben wir 1,5 Millionen Internetsüchtige und circa 2 Millionen, vor allen Dingen Jugendliche, sind am Computer spielsüchtig. Christen sind da keine Ausnahme und die Bibel sagt, lass dich nie wieder versklaven, lass dich nicht wieder gefangen nehmen. Was diese Zahlen, die ich jetzt genannt habe, nicht verraten sind, wie viel Leid passiert dadurch, dass Menschen am Internet hängen, wie viel Ehekrisen passieren, wie viel Beziehungen kaputt gehen, nur wegen dem Online-Sex, ja, du hast da jemand anderer gefunden und warum nimmst du keine Zeit mit mir? Und das ist etwas, was Menschen auseinanderbringt, was Beziehungen zerstört, Familien kaputt macht, manchmal auch den Glauben zerstört. Dabei habe ich jetzt nur einen Götzen erwähnt. Wir können mal die nächste Folie nehmen. Die Liste ließe sich x-beliebig fortsetzen. Es gibt nämlich vieles andere, was ich zwischen uns und Gott stellen kann oder was dann an erster Stelle steht. Das kann das Handy sein, das kann der Alkohol sein, das können die Drogen sein, das können, wie gesagt, die Computerspiele sein, das kann das Essen sein, das kann irgendeine Körperkultur sein, das Abnehmen wollen sein, das kann das Abnehmen wollen auch sein, Magersüchtige. Das kann ein Mensch sein, den wir anhimmeln. Ein Götze kann die Arbeit sein, die uns wichtiger ist als Gott. Zum Beispiel schaffige Menschen stehen in der Gefahr, ihre Arbeit an die Stelle von Gott zu stellen. Es kann ein Hobby sein, das mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Gemeinde. Es kann das Geld sein. Paulus zum Beispiel schreibt in Kolosser Kapitel 3, Vers 5 von der Habsucht als von viel Götterei. Warum kann zum Beispiel das Geld ein Götze sein? Ich denke, das Geld steht in Konkurrenz mit Gott, wie vieles andere, was ich schon aufgezählt habe. Geld verspricht etwas. Es verspricht Sicherheit. Es verspricht Macht. Es verspricht Unabhängigkeit. Der Mensch will haben, immer mehr haben. Das ist so die Raffgier in der heutigen Zeit. Er geht nach Geld, weil der Mensch meint, es befriedigt irgendwelche Bedürfnisse, die nur Jesus Christus befriedigen kann. Ich denke, deshalb steht die Hoffnung, die Menschen mit Geld oder mit irgendeinem Götzen verbinden, immer in Konkurrenz zum lebendigen Gott. Jesus ist ja ganz klar und deutlich, er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Niemand kann zwei Herren dienen. Viele versuchen's. Man kann nicht die Anbetung immer praktizieren und stundenlang in der Nacht am Internet hängen und irgendwelchen Pornografiebildern nachgehen. Das lässt sich nicht vereinbaren. Wer oder was bestimmt eigentlich mein Leben, wollen wir uns fragen. Am Schluss von diesem ersten Hauptgedanken, bevor ich zum zweiten komme. Andreas Malessa zitiert, sei schön, brüllen die Medien, sei sexy, sagen die Models, sei reich, sagt der Arbeitsmarkt, sei erfolgreich, sagt der Zeitgeist, sei cool und probier es aus, sagen die Freunde, und sei auf Achse, sagt der Workaholic. Wer bestimmt mein Leben? Wer bestimmt meinen Alltag? Gott oder anderes. Und damit kommen wir zu dem Punkt, wie werden wir freie Menschen? Erster von fünf Gedanken. Erkenne zunächst einmal, dass Gott keine anderen Götter neben sich duldet. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. In Jesaja Kapitel 45, Vers 5 stellt er ganz klar, ich bin der Herr und sonst ist keiner außer mir. Außer mir gibt es keinen Gott. Gott duldet keine Rivalen. Ich bin der Herr, außer mir gibt es keinen Gott. Die Macht gehört nicht den Reichen, nicht den Bürgermeistern, nicht den Politikern, nicht den Models, nicht den Sportlern, nicht den Religionsführern, sondern Gott, der Vater, ist der Herrscher. Er darf verfügen. Darf er das wirklich? Wenn du sein Kind bist, darf er dann verfügen über dich, darf er bestimmen? Darf er denn dein Leben hineinsprechen, dass du das auch dann tust, was er sagt? Es tut manchmal weh, sich bestimmen zu lassen. Wir bestimmen lieber selber über unser Leben, über unsere Zeit. Entweder werden wir bestimmt von Gott oder von den Pharaonen. Es gibt keine Neutralität. Entweder wird der Mensch, in Klammer auch der Christ, bestimmt vom Internet, von den Substanzen wie Drogen, Alkohol. Man braucht diese Sachen, um irgendwas zu kompensieren. Aber Gott duldet keine anderen Götter neben sich. Lass dich nicht mehr von den Pharaonen bestimmen, die nur dein Leben kaputt machen wollen. Zweiter Gedanke, ein Hilfsgedanke. Der erste Gedanke war, die Position muss klar sein. Es gibt nur einen Gott, dem wir ganz gehören dürfen, der uns ganz alleine für sich haben will. Zweiter Punkt, erkenne, dass du einem Götzen auf den Leim gegangen bist. Menschen, welche die Mitte verlassen haben, verlieren irgendwie die Orientierung. Sie handeln irrational, Online-Süchtige, Fernsehsüchtige, Spielsüchtige, Alkoholsüchtige. Die sind einem Götzen auf den Leim gegangen. Die handeln wirklich irrational, dass man nur noch den Kopf schütteln muss. Diese Dinge haben ja große Befriedigung versprochen. Fernsehsendungen versprechen wirklich manchmal was Faszinierendes, was Spannendes. Habe ich auch schon erlebt. Nachdem ich zu lange vor der Glotze saß, fühlte ich mich hinterher dann irgendwie leer und betrogen. Auch der Alkohol verspricht dem Menschen Trost oder sonst irgendetwas. Aber viel zu schnell ist man daran gebunden. Wie viele Menschen beruhigen sich mit dem Schluck aus der Flasche? Und hinterher muss man feststellen, man ist Sklave des Alkohols geworden. Und viele Menschen kompensieren ihren beruflichen Frust, ihren Schulfrust mit irgendwelchen Ausgleichen am Internet oder an Computerspielen. Und der Mensch braucht nämlich immer etwas von außen, um die innere Leere zu füllen. Und deshalb geht er bei Online auf Suche. Menschen kompensieren auch ihre Minderwertigkeit, indem sie in Chatforen Kontakte zu anderen knüpfen. Menschen kompensieren Enttäuschungen, indem sie stundenlang am Rechner spielen. Dieses Hochgefühl der Befriedigung hält nur kurze Zeit an und dann kehrt die innere Leere wieder zurück. Es muss wieder ein neues Erlebnis her und der Kreislauf beginnt schon wieder von vorne. Und die Bibel sagt, lass dich nie wieder versklaven. Wenn wir nicht aufpassen, werden Götzen sehr schnell zum lebensbeherrschenden Thema in unserem Leben. Unser Verhängnis heute ist nicht die Finanzkrise, nicht die Rezession, nicht die Arbeitslosigkeit. Das sind Dinge, die sind schlimm. Unser Verhängnis ist auch nicht die Christenverfolgung und der Terrorismus. Das ist sehr schlimm, das ist eine Katastrophe, das ist tragisch. Aber unser Verhängnis heute ist der moralische Zerfall. Unser Verhängnis ist die Orientierungslosigkeit. Wir haben Gott aus der Mitte entfernt. Das ist die große Tragik in der heutigen Christenheit. Unser Verhängnis ist das Leben in Unreinheit, das Leben mit Kompromissen, ein bisschen Gott und vieles andere noch mit dazu nehmen. Unser Verhängnis ist, dass wir mit Götzen leben und Gott aus der Mitte schon längst entfernt haben. Das ist die Tragik der Gemeinde Jesu heute, dass wir in einer grenzenlosen Gesellschaft, wo niemand mehr weiß, was die Werte sind, die zählen, dass wir in einer grenzenlosen Gesellschaft uns nicht mehr an Gott, nicht mehr an Gottes Wort, an der Mitte orientieren. Das ist unser Verhängnis. Der Götzendienst, das ist es, dass wir uns von Gott entfernt haben. Natürlich haben Menschen Sehnsüchte, kenne ich auch. Jeder Mensch hat Sehnsucht. Wenn zum Beispiel ein Unverheirateter oder eine unverheiratete Frau sieht, wie ein Pärchen sich irgendwo liebt, in einem Park, wie die glücklich miteinander sind, dann tut das manchmal weh, das anschauen zu müssen, dass man da etwas sieht. Und dann ist die Gefahr natürlich gegeben, dass man sehr schnell die Leere kompensieren möchte. Wie auch viele, die auswärts im Beruf unterwegs sind, die kompensieren ihre Leere, weil sie 500 Kilometer weg von der Frau arbeiten. Die gehen dann irgendwo in eine Disco oder irgendwo und kompensieren ihre Leere. Das ist überzogene Sehnsucht, dass sich der Mensch nicht mehr bremsen kann, dass der Christ es nicht gelernt hat, mit unbefriedigenden Zeiten auch umzugehen. Mit Jesus Christus kann man auch mit unbefriedigten Zeiten im Leben umgehen. Es gibt ja nicht rund um die Uhr Zufriedenheit. Wenn mir was auf den Fuß fliegt, dann bin ich auch unzufrieden. Wir dürfen auch lernen, mit unbefriedigten Zeiten umzugehen. Die Frage ist hier, entweder beherrscht Gott dein Leben oder du wirst beherrscht. Entweder lebe ich oder ich werde gelebt. Jetzt die Frage, wie bekommen wir das hin, dass das, was in der Gesellschaft hoch im Kurs steht, schöner, reicher, erfolgreicher und so weiter, dass uns das nicht in den Griff bekommt. Und da komme ich zur dritten Hilfe. Und die dritte Hilfe bezeichne ich als die wichtigste, neben dem bisher Gesagten, am Kreuz bei Jesus Christus, wenn das, was dir das Wichtigste ist, wenn das, was dir im Leben groß ist, wenn das klein werden soll, wenn du jeden Morgen am Kreuz bei Jesus mit ihm über deine Schwachstellen sprichst, wenn du deine Götzen bei Jesus abgibst, dort bei Jesus können wir die Macht der Pharaonen entmachten lassen. Wir müssen diese Macht von Jesus immer wieder entmachten lassen. Da gibt es keinen speziellen Kniff oder Trick, noch 10 Minuten länger beten, sondern das geht nur durch die Realität dessen, was Jesus für uns am Kreuz erwirkt hat. Er hat den Christen eine neue Natur, eine neue Lebenswirklichkeit geschenkt. Paulus schreibt das den Galatern in Kapitel 2, Vers 20 und 21. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe nicht ich, sondern Jesus Christus lebt in mir. Jesus Christus in mir ist die Hilfe, die die Götzen entmachten kann. Er hat die sündige Begierde in mir in den Tod gegeben. Als Jesus damals am Kreuz starb, ist meine alte Natur, meine sündige Begierde, mit Jesus gekreuzigt worden. Das dürfen wir nur glauben. Es stimmt wirklich. Wir brauchen es nur glauben. Es stimmt wirklich. Das steht alles in Römer Kapitel 6 bis 8. Jesus ist auch gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er entlarvt die Täuschung des Teufels. So viele Christen gehen dem Teufel auf den Leim, aber Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Bei Jesus verlieren die Götter die Macht und wir bekommen die Kraft zu widerstehen. Jesus hat es alles gekostet, uns zu befreien. Er ist dafür in den Tod gegangen, er hat dafür geblutet, er hat dafür seine Schmerzen gelassen, er hat geschrien, um uns befreien zu können. Wenn wir jetzt befreit leben wollen, dann muss eines klar sein, das geht nur bei Jesus am Kreuz, dass wir täglich zu ihm kommen. Und dann muss auch klar sein, dass der Herr Jesus uns den Heiligen Geist als Kraftquelle geschenkt hat. Jesus Christus hat den Christen den Heiligen Geist geschenkt. In Römer Kapitel 8, Vers 10 heißt es, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, diese Kraft ist in mir, schreibt Paulus, nachdem der Heilige Geist in mir eine Bleibe gefunden hat. Mit dieser Kraft in mir durch den Heiligen Geist kann ich den Götzen widerstehen, den Anfechtungen auch widerstehen. Jesus ist gekommen, um diese Dinge zu entmachten. Und durch seinen Tod am Kreuz hat er die Grundlage dafür gelegt. Und damit komme ich zur vierten Hilfe. Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Jakobus Kapitel 4, Vers 8. Ein Vers, der mir sehr gut gefällt. Um mich Gott hinzuwenden, muss ich den Götzen den Rücken kehren. Wenn ich mich Gott nahen will, muss ich mich von den Götzen abwenden. Die Christen in Thessalonich haben das begriffen. Es heißt dort im 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 9, ihr seid bekehrt von den Abgöttern zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Ihr habt die Abgötter hinter euch gelassen und habt euch Gott genaht. Ihr seid zu Gott gekommen. Das ist ganz einfach. Es geht letztlich aber darum, konsequent zu leben und das, was ich scheinbar liebe und verehre, wirklich bei Gott zu lassen und mich ihm ganz zu nahen. Wie kann man sich Gott nahen? Ich denke, durch Gebet, durchs Bibellesen kann man sich Gott nahen, durch die Stille sein, das Hören auf ihn. Das kann in der Gemeinschaft sein. Es ist heute eingeladen worden für ein Bibelstudium. Hinten kann man sich noch anmelden. In der Gemeinschaft über dem Wort Gottes kann man sich Gott nahen. Im Lobpreis kann man sich Gott nahen. Das haben wir heute auch praktiziert. Das sind so Elemente, da kann man sich Gott nahen als wirkliche Hilfe für uns. Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Nur wenn wir uns Gott nahen, finden wir wirklich die Freiheit und die Erfüllung im Leben. Unsere erste Berufung ist nämlich, bei Gott zu sein, mit ihm zusammen zu sein und nicht ständig unterwegs sein für ihn. Das ist auch sehr wichtig, aber die erste Berufung ist, bei Gott zu sein, wollen wir auch nie die Arbeit für ihn zu einer Wichtigkeit, zu einem Götzen werden lassen. Sieht Gott nahen, nehmen wir jetzt die Folie 11, dass wir eine ganz klare Position beziehen. Weg von den Götzen hin zur Mitte. Als zum Beispiel Jakob war, zurück nach Bethel nachzulesen, alles im 1. Mose Kapitel 35, er war wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Ich finde diesen Vers so super stark, der gefällt mir so gut. Er wollte sich den Segen Gottes abholen und da würde ich sagen, es gibt nur den Segen Gottes, wenn man auch die Götzen zurücklässt. Und dann hat er zu seinen Hausknechten auf Geheiß Gottes gesagt, tut von euch die fremden Götter, Kapitel 35, Vers 2, trennt euch von allem, was Gott den ersten Platz wegnimmt. Verzichtet darauf und lasst Gott ganz allein herrschen im Leben. Und dann kommt es und reinigt euch, lasst euch reinigen. Ihr Lieben, wir sind zum Handeln aufgefordert. Bevor ich mich Gott nahen möchte, muss ich die Götter hinter mir lassen. Ich kann nicht auf Dauer beides integrieren im Leben. Jesus nachfolgen ist eine radikale Angelegenheit. Da geht es um alles oder nichts. Bist du dazu bereit, diesen Weg zu gehen, Götzen hinter dich zu lassen, kontrolliert mit dem Internet umzugehen? Bist du dazu bereit? Niemand kann zwei Herren dienen, sagt Jesus selber. Du kannst nicht stundenlang dem Internet ausgeliefert sein und gleichzeitig Gott Gott sein lassen. Jeden Morgen wird das neu passieren. In der Hingabe an Jesus können die Götzen entmachtet werden, indem wir uns auch Gott nahen. In der Beratungsarbeit wird mir sehr oft die Frage gestellt, manchmal von Magersüchtigen, das ist dann sehr spannend, aber auch von anderen Leuten. Menschen gucken mich so groß an, Herr Rupp, warum macht Gott mich nicht frei? Diese Frage steht dann im Raum. Warum tut er es nicht? Ich bin doch Christ, ich bin doch Christin, warum macht Gott es nicht? Und meine Antwort geht fast immer in die gleiche Richtung. Es ist aber keine Pauschale, aber sehr oft. Ich sage dann, schau die Person gut an, weil sie nicht frei werden wollen, ist meine Antwort, sage ich. Und die Leute schmunzeln und sagen, ja, da haben sie recht. In Wirklichkeit ist mir die Zeit mit dem Internet und dadurch, dass ich Angehörige dominiere mit der Magersucht, ist mir das viel wichtiger. Ich will nicht frei werden, sagen manchmal die Leute. Ach, das Spielen ist mir wichtiger als Gott. Es gibt viele Wichtigkeiten im Leben. Und deshalb meine Frage an dich, an Sie heute Morgen. Möchten Sie wirklich frei werden? Möchtest du wirklich frei werden? Dann trenn dich radikal von dem, was Gott den ersten Platz streitig macht in deinem Leben. Und dann komme ich zum fünften Gedanken gleich. Ich möchte schließen mit einem Gedanken, der mir sehr wichtig ist. Man muss nicht ein ganzes Leben lang gebrandmarkt sein. Keiner muss gebrandmarkt sein ein ganzes Leben lang. Das finde ich eben das Faszinierende bei Gott. Wir haben auch vorhin so schön gesungen, allein deine Gnade genügt. Es gibt einen Wendepunkt, es gibt einen Kurswechsel, es gibt einen Neuanfang. Keiner muss an den Bindungen hängen bleiben. Es gibt eine Hilfe, es gibt die Beichte, das ist die fünfte Hilfe. Jesus selber sagt ja, die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann schreibt der Jakobus in Kapitel 5, Vers 8, bekennet einander eure Sünden und betet füreinander. Das bedeutet, dass wir ehrlich werden vor Gott, wenn du in Sünde gefallen bist und immer wieder reinfällst und darunter leidest, dann bekenne diese Sünde möglichst in der Beichte. Sündigen macht einsam. Götzen schenken zwar einen kurzfristigen Kick, aber längerfristig machen sie das Leben kaputt. Ein Mann hat mit mir gesprochen, liegt auch schon Monate zurück, nicht aus dieser Gegend. Der war wirklich gescheitert in seinem Leben. Er war online sexsüchtig und er hatte in seinem jungen Leben schon 5 Frauen gehabt, 25 Jahre alt, noch nie verheiratet. Und er brachte alles ans Licht, seine Frauengeschichten. Und er sagte mir, ich war sexsüchtig mit diesen Frauen und dann mit dem Internet. Und das war eine sehr, sehr schmerzhafte Zeit. Ich habe mich und andere betrogen. Und ich erzählte ihm diese Verse aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt. Das ist Gott. Und er hat es gemacht. Er hat alles bekannt in der Beichte, er hat das ans Licht gebracht und er ging froh nach Hause. Und nach einem Vierteljahr ist er wiedergekommen zu einem Gespräch. Und das fand ich so faszinierend, so spannend. Und er hat mir einfach die Frage gestellt, kann ich überhaupt mit meiner Geschichte, in Anführungszeichen, 5 Frauen hat er gehabt, kann ich mit meiner Geschichte überhaupt Gott dienen? Bin ich nicht gebrandmarkt ein ganzes Leben? In der Gemeinde hat man mich gefragt, die Jugendgruppe zu leiten. Kann ich mit meiner Geschichte überhaupt Jugendliche leiten? Kann ich mit meiner Geschichte überhaupt Gott dienen? Wie kann ich jungen Menschen ein Vorbild sein? So seine Frage an mich. Und davon bin ich überzeugt. Und jetzt kommt meine Überzeugung, was ich ihm gesagt habe. Ein Mensch, der reinen Tisch gemacht hat und mit seiner Vergangenheitsgeschichte ehrlich umgeht, und der dann später im Jugendkreis diesen jungen Leuten sagt, wie schmerzhaft es ist, wenn man eine Beziehung nach der anderen haben muss und wie suchtartig das Ganze ist, wenn man im Internet hängt und davon nicht loskommt, wenn sich im Leben alles um Sex dreht. Und ich habe ihm gesagt, ich finde, der ist dann ein gutes Zeugnis, wenn er ehrlich und glaubhaft zu seiner Vergangenheit steht, nachdem er reinen Tisch gemacht hat. Denn die Frage bei Gott ist nicht, wie viele Geschichten hatte ich oder wie viele Götzen hatte ich, sondern bin ich ehrlich? Habe ich reinen Tisch gemacht? Habe ich wirklich aufgeräumt im Leben oder spiele ich den anderen eine heile Welt vor? Ihr Lieben, es sind schon Tausende frei geworden, weil sie Gott ihre Schuld bekannten. Spielsüchtige sind frei geworden, Internetsüchtige sind frei geworden, untreue Ehemänner, untreue Ehefrauen sind frei geworden, weil sie Gott ihre Sünde bekannt haben, weil sie rein Tisch gemacht haben, gebeichtet haben, indem sie Gott auch ihr Leben auslieferten. Es gibt einen Kurswechsel, man muss nicht ein Leben lang gebrandmarkt sein, es gibt einen Kurswechsel. Deshalb ist es auch meine tiefste Überzeugung, jeder Mensch, egal welche Religion und wo er was, wie viel getrieben hat, gehört in die Gemeinde, gehört in den Sonntagsgottesdienst. Weil ich finde, das ist hier der Ort, wo Kurswechsel möglich ist. Es gibt nämlich die Freiheit in der Bindung an Jesus Christus. Und deshalb lade ich dich ein, wenn es Verirrungen gibt in deinem Leben, wenn du merkst, dass du dir was vorgemacht hast, dass du den anderen was vormachst, wenn du merkst, es gibt noch heimliche Götter in meinem Leben, ich bin doch noch versklavt, diese Dinge jetzt endlich loszulassen. Die Möglichkeit besteht auch heute, zum Gebet zurückzubleiben, die Möglichkeit besteht auch heute, Gespräche, Termine auszumachen. Aber ich möchte dich einfach bitten, triff einen Entschluss, entschließe dich heute, ich will das loslassen, ich will das abgeben, was immer wieder mir die Zeit für Gott raubt. Ich will heute auf einen neuen Kurs gehen und ich will ein Ziel anpeilen. Ich will das neue Leben mit Jesus beginnen und die Freiheit leben, zu der Gott mich befreit hat. Das ist eine frohmachende Angelegenheit, in dieser Freiheit zu leben. Dann noch 2 kurze Ansagen, vielleicht nehmen wir noch die Fragefolie. So Fragen für den Nachmittag oder auch für draußen an den Bistrotischen. Was gibt mir persönlich die Orientierung auf der Suche nach der Freiheit? Was gibt mir Hans Meyer oder wie immer sie heißen, was gibt mir die Orientierung auf der Suche nach Freiheit? Und welche Rollen spielen dabei die Werte meiner Herkunftsfamilie? Wir sind ja in einer Gesellschaft, wo es viele Erwachsene gibt, die nie die Ehe ihrer Eltern erlebt haben. Welche Werte habe ich überhaupt? Welche Rollen spielen da dabei die Gesellschaft, die Werbung, die Kirche, auch die Meinung von Freunden und die Bibel? Gesprächsstoff, so für den Nachmittag oder draußen an den Bistrotischen. Von dieser Predigt, von diesen Folien habe ich einige Kopien dabei. Es dürfen so circa 30 Sets sein. Wenn es nicht reicht, ich lege die hinten auf den Stuhl, wenn es nicht reicht, bitte pro Ehepaar natürlich nur eins mitnehmen. Wenn es nicht reicht, dann kann man mich gerne ansprechen. Ich kopiere noch irgendwelche nach und kann sie dann verteilen in den Fächern oder nachschicken. Bin ich zum Gespräch hier. Ich bin auch heute sowieso in der Gebetsstation. Wir sind eine deutsche Gemeinde. Und ich lade jeden ein, der gerne möchte, zum Beten zurückzubleiben. Es wird auch ausnahmsweise wirklich viele Beter heute hier geben. Davon bin ich überzeugt. Ich möchte kurz jetzt beten und dann wird Jan den Abschluss machen. Lieber Herr, ich danke dir, dass du der Gott der Freiheit bist. Du hast dein Volk in die Freiheit geführt. Tausende, Millionen Christen hast du in die Freiheit geführt. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass jeder, der diese Predigt gehört hat, dass er die Erfahrung mit dir macht, dass er sich nicht neu binden lässt, neu gefangen nehmen lässt von den Pharaonen in Anführungszeichen, von dem, was so anstrengend ist, was so Punkte der Anfechtung sind. Lieber Herr, schenke du wirklich ein konsequentes Christsein in unserem Leben, hier in der Gemeinde, nicht um der Gemeinde willen, sondern um deiner selber willen, dass du die Ehre bekommst. Bitte segne du einen jeden, lieber Herr Jesus, dass wir wirklich als von dir Befreite heute nach Hause gehen. Hab Dank dafür. Amen.